Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Freut mich sehr, am Tag des Herrenkranz-Rennens doch so zahlreiches Publikum vorzufinden. Aber wer in der Nähe wohnt, schafft es ja vielleicht noch, bis es losgeht auf der Straße. Vielleicht ein bisschen was zu dem, wie ich das Thema aufgreifen werde und wie es mit meiner eigenen Biografie und meiner eigenen Bildungsgeschichte, mit meinem Weg verbunden ist. Als Einstieg dazu eine Zeichnung, die man vielleicht nicht besonders gut erkennen kann, ich erkläre es ohnehin. Da gibt es verschiedene Wissenschaftstreibende, die sich alle darüber streiten, welche Wissenschaft ist am wissenschaftlichsten, was ist die reinste Wissenschaft. Wissenschaft erklärt sich ja nicht von selbst, was damit gemeint ist. Da ganz links ist eine Soziologin, die sagt, ich bin Wissenschaftlerin, aber daneben steht ein Psychologe, der sagt, nein, aber Soziologie ist nur angewandte Psychologie. Und dann ist da ein Biologe, der sagt, ja, aber Psychologie, das ist ja bitte nur angewandte Biologie. Und die Chemikerin sagt, ja, ja, aber bitte Biologie, das ist ja nichts anderes als angewandte Chemie. Und dann steht da ein Physiker, der sagt, aber das ist wieder nur angewandte Physik. Schön ganz an der Spitze zu stehen. Und dann ganz weit im Abseits ist die Mathematikerin, die sagt, oh, ich habe euch da drüben gar nicht gesehen. Sie ist die allerreinste Wissenschaftlerin. Allerdings hinzugefügt hier noch ein Strich und da steht der Philosoph und sagt, hey, was macht ihr alle in dieser Box, der natürlich über den Dingen steht. Und so in gewisser Weise ist mein Zugang, der, zu dem ich uns heute einlade, nicht der in einer Spezialdisziplin der Wissenschaften, sondern quasi von außen als Philosoph, als betrachtender, denkender Mensch zu stehen und zu sagen, was machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich, was macht Wissenschaft eigentlich, welche Fragen kann sie beantworten, wie beantwortet sie diese Fragen und folgt daraus etwas über die Existenz, die mögliche Existenz eines Gottes. So ungefähr, das wäre der Zugang. Ich selber verorte mich also hier außerhalb dieser Box. Meine eigene Ausbildung ist eher in den Geisteswissenschaften, wie schon angesprochen wurde. Einerseits die Sprachen, Englisch, Französisch, Dolmetschen, Übersetzen, dann auch teilweise politisches Engagement, eben also vielleicht so auch politikwissenschaftliche Überlegungen und die Theologie. In Oxford, aber das wurde auch angesprochen, hatte als Kaplan die Möglichkeit, mit sehr vielen Studierenden und Lehrenden zu arbeiten, die aus allen Wissenschaftszweigen gekommen sind, war auch Teil von Forschungsgruppen, wo Naturwissenschaftler, Philosophen, Theologen und andere Wissenschaftler zusammengearbeitet haben, um gewisse große Fragen gemeinsam zu erörtern. Das heißt, dieser interdisziplinäre Zugang ist für mich auch einer, in dem ich mich sehr wohl fühle. Wissenschaftliche Zugänge zu diesem Thema, zum Thema der Gottesfrage, gibt es ja viele. Ich selber habe mich mit einigen eingehender befasst und halte auch zu verschiedenen Zugängen Vorträge. Heute soll es vor allem um die Naturwissenschaft gehen. Ich finde aber auch die Psychologie, auch die Psychoanalyse, die Religionskritik zum Beispiel von Sigmund Freud und anderen, die darauf aufgebaut haben oder seine Vorläufer waren, zum Beispiel der Philosoph Feuerbach oder dann Karl Marx, sehr, sehr spannend, sehr interessant, genau zu beleuchten im Blick auf die Gottesfrage, auch im Bereich der Philosophie, die auch eine Wissenschaft ist und wissenschaftlich unterrichtet und betrieben wird, vor allem im Bereich der philosophischen Ethik gibt es ganz interessante Zugangsweisen zur Gottesfrage und für mich auch sehr interessant und in dieses Fach ist zum Teil auch meine Doktorarbeit in Oxford gefallen, also Geschichtswissenschaft. Auch hier ergeben sich ganz spannende, interessante Zugänge, vor allem aus christlicher Sicht. Also wir könnten alle diese Wissenschaftszweige und gewiss auch noch andere hernehmen, um zu sagen, hat die Wissenschaft Gott begraben? Aber heute, wie gesagt, soll es um die Naturwissenschaften gehen. Und zwar möchte ich mit einem Vortrag auf drei Ebenen darüber nachdenken. Meine erste Aussage wird sein, dass die Praxis der Naturwissenschaft ergebnisoffen ist. Damit ist nichts anderes gesagt, als dass es ausgezeichnete Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler gibt, die im Blick auf die Gottesfrage zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Das heißt, aus ihrer naturwissenschaftlichen Praxis ergibt sich nicht für alle, die als Wissenschaftler arbeiten, die Antwort, es gibt Gott oder es gibt nicht Gott. Dann die Möglichkeit der Naturwissenschaft, da möchte ich ein bisschen tiefer bohren und sagen, wir setzen voraus, dass Naturwissenschaften möglich ist, ja auch aus gutem Grund, weil sie eben möglich sind, weil wir wissen, dass wir zum Beispiel, also wir als Menschen, nicht ich persönlich, dass wir Flugzeuge bauen können oder dass wir Sonden auf den Mars schießen können. Und in vieler Hinsicht sind die Naturwissenschaften eben sehr erfolgreich, wir setzen das voraus. Aber warum Naturwissenschaft möglich ist, ist eigentlich auch eine Frage wert. Da komme ich dann im zweiten Teil darauf zu sprechen. Und das dritte sind die Ergebnisse der Naturwissenschaft, die meines Erachtens auch sehr, sehr interessante Fragen in Bezug auf die Gottesfrage aufwerfen und Antworten nahelegen. Also der erste Punkt. Die naturwissenschaftliche Praxis ist ergebnisoffen, ich habe schon gesagt, es gibt sehr, sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unterschiedlicher Meinung sind zu diesem Thema. Meine eigene Universität, wo ich die letzten 7 Jahre gelebt und gearbeitet habe, in Oxford, ist ein Paradebeispiel dafür, denn dem einen oder dem anderen hier ist vielleicht der Name Richard Dawkins ein Begriff, Biologe, und sehr, sehr aktiver Atheist, er hat ein Buch geschrieben, zum Beispiel mit dem klingenden Titel Der Gotteswahn, gibt schon ungefähr so seine Richtung vor, aus der er kommt. Es gibt auch andere, der Chemiker Peter Atkins, der oft in dieselbe kleinen Bereich dieser einen Universität, die ich eben sehr gut kenne, die brillant sind auf ihrem Gebiet, Professor Briggs zum Beispiel, über 500 Publikationen. Ja, das muss man sich vorstellen, also wer wissenschaftlich arbeitet, weiß, wie viel Knochenarbeit eine Publikation ist. Und damit will ich nur darauf hinweisen, offenbar ist wissenschaftliche Brillanz und wissenschaftlicher Erfolg nicht ausschlaggebend darauf, ob jemand in der Gottesfrage zu dem einen oder dem anderen Ergebnis kommt. Es müssen andere Faktoren auch am Werk sein. Eine Illustration dazu werden auch diese beiden Herren, James Watson, der gemeinsam mit Francis Briggs die Doppelhelix-Struktur der DNA entdeckt hat, der für 1962 den Nobelpreis bekommen hat und der erste Direktor des Human Genome Project war, also dieses Projekts, das sich das Ziel setzte, das menschliche Genom aufzulisten und zu entschlüsseln, erstmalig, was ja dann in Amerika groß veröffentlicht wurde, als es dann soweit war, während der Präsidentschaft von Bill Clinton noch. Er war der erste Direktor dieses Human Genome Projects und ist eindeutig bekennender Atheist. Der zweite ist Francis Collins, der als Atheist in die Wissenschaft ging, der zunächst Physik studierte und dort an einem PhD arbeitete, dann umsattelte er auf Medizin und in der medizinischen Forschung in der Genetik tätig war und im Laufe seiner Studien zu einem Christ wurde und bis heute Christ ist und auch bekennender Christ ist und der dann der zweite Direktor des Human Genome Projects war und der bei der Verkündigung, bei der Veröffentlichung dieser Forschungsergebnisse direkt neben Präsident Clinton stand. Heute ist Francis Collins der Direktor der National Institutes of Health und das ist eine Forschungsinstitution in Amerika, die mehr Geld für Forschung vergibt als irgendeine andere Institution weltweit meines Wissens, immerhin 30 Milliarden US-Dollar jedes Jahr für Forschung. Und dieses Institut leitet er, also von dem her einer der einflussreichsten Wissenschaftler, war, weil er dieses große Forschungsbudget letztendlich verwaltet. Er schreibt in einem Buch The Language of God, das gibt es auch auf Deutsch, leider ist mir der Name nicht jetzt momentan geläufig. Da schreibt er, ist im modernen Zeitalter der Kosmologie, der Evolution und des menschlichen Genoms eine tief zufriedenstellende Harmonie zwischen der wissenschaftlichen und der spirituellen Weltanschauung möglich? Ich antworte darauf ein lautes Ja. Konflikt darin, ein rigoroser Wissenschaftler zu sein und an einen Gott zu glauben, der ein persönliches Interesse an jedem einzelnen Menschen hat. Ja, das ist möglich, beides zu glauben. Er redet also nicht nur von einem fernen Gott, einem Designer vielleicht irgendwo, der das Ganze einmal angestoßen hat, sondern er redet von einem Gott, der persönliches Interesse an einem Menschen hat. Und er sagt, das ist für meine Begriffe überhaupt kein Widerspruch. Also das war nur der erste Punkt und das muss man teilweise dazu sagen, weil manchmal so mittransportiert wird, wenn man ein denkender Mensch ist, ein kritischer Mensch ist, ein naturwissenschaftlich gebildeter Mensch ist, wird man klarerweise nicht an Gott glauben. Und das ist de facto einfach nicht so. Das beweist noch nichts, weder das eine noch das andere, dass die Gottesfrage so oder so zu entscheiden wäre, sondern es zeigt nur auf, mit naturwissenschaftlich vortrefflicher Praxis hat das Ganze nichts zu tun oder nur sehr bedingt etwas zu tun. Der zweite Punkt in meinem Vortrag heute ist der, dass die Möglichkeit, dass naturwissenschaftliche Forschung möglich ist, und zwar in dieser Tiefe möglich ist und für uns Menschen möglich ist, darüber wundern wir uns manchmal gar nicht mehr, weil wir eben an den Erfolg der Naturwissenschaften gewohnt sind. Aber es gibt doch sehr namhafte Denker, die jetzt nicht unbedingt aus einem besonders frommen Eck kommen, die uns darauf hinstoßen und sagen, pass einmal auf, was da eigentlich vor sich geht und dass das nicht so selbstverständlich ist. Also die Regelmäßigkeit, die Verständlichkeit des Universums ist für uns oft selbstverständlich. Aber warum sollte das so sein, dass es diesen Grad an Ordnung gibt und dass dieser mathematisch erfassbar und beschreibbar ist? Warum sollte das so sein? Das ist eine berechtigte Frage. Mein erster Zeuge hierfür ist vielleicht das wissenschaftliche Genie schlechthin des 20. Jahrhunderts, auch unverkennbar an seiner Frisur, Albert Einstein, der 1936 in Physics and Reality einmal schrieb, the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Also, das Unverständlichste am Universum ist, dass es verständlich ist. Und er führt das dann noch genauer aus, ich zitiere aus einem Brief aus den 50er Jahren, den er an seinen Freund und Kollegen, den Mathematiker und Physiker Maurice Sullivan, schreibt. In meiner eigenen Übersetzung, der Brief ist Englisch. Du findest es seltsam, dass ich die Begreifbarkeit der Welt, insofern wir von einer solchen Begreifbarkeit sprechen dürfen, als ein Wunder oder ein ewiges Geheimnis betrachte. Nun, a priori wäre eine chaotische Welt zu erwarten, die vom Verstand gar nicht begriffen werden kann. Es wäre zu erwarten, dass die Welt nur insoweit Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei, als wir sie durch unsere Intelligenz ordnen. Eine Ordnung dieser Art wäre wie die alphabetische Ordnung der Wörter einer Sprache. Das heißt, dass also die Wörter geordnet werden, A, B, C bis Z, X, Y, Z, das ist ja keine in den Dingen selbst liegende Ordnung, sondern eine Ordnung, die der menschliche Verstand hernimmt. Diese Laute kennen wir, so stellen wir sie in Buchstaben dar und so ordnen wir sie von A bis Z. Aber in der Sprache oder den Lauten selbst ist nichts begründet, warum diese Ordnung so und nicht anders sein sollte. So eine Art von Ordnung, sagt Einstein, natürlich könnten wir der Welt zuschreiben. Aber er geht weiter und sagt, im Gegensatz dazu ist zum Beispiel die Art der Ordnung, die von Newtons Gravitationstheorie geschaffen wird, völlig anders. Selbst wenn die Axiome der Theorie vom Menschen gesetzt werden, setzt der Erfolg eines solchen Unterfangens ein hohes Maß an Ordnung in der objektiven Welt voraus. Und das wäre a priori nicht zu erwarten. Das ist das Wunder, das ständig zunimmt, je mehr unser Wissen zunimmt. Und ich möchte vor allem diesen letzten Satz unterstreichen. Das ist das Wunder, das ständig zunimmt, je mehr unser Wissen zunimmt. Es gibt die weit verbreitete Meinung, dass Gott ein Platzhalter ist, ein Lückenbüßer ist für das, was wir nicht verstehen. Also, die Menschen, die nichts verstehen von Elektrizität und von Gewittern, sehen einen Blitz und sagen, da schießt ein Gott mit seinem Pfeil. Die hören einen Donner und sagen, da klatscht ein Gott in die Hände. Dann versteht man, die Meteorologie, die Elektrizität braucht diesen Gott nicht mehr, um etwas zu erklären. Es gibt diese Art, wo Gott als Erklärung postuliert wird als Lückenbüßer, aber an diesen Gott glauben diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ich zitiert habe, nicht, und an denen glauben auch die Christen nicht, sondern die Christen glauben an einen Gott, der alles erschaffen hat und alles erhält und der nicht nur eine Erklärungshypothese für gewisse noch unergründliche Fragen darstellt. Und was Einstein eben hier sagt, diese Art von Wunder über die Verständlichkeit des Universums, die steigt mit jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, die steigt mit dem, je mehr wir die Komplexität und Ordnung unseres Kosmos begreifen. So ähnlich hat es in einem sehr berühmten Paper ein anderer Nobelpreis oder ein Nobelpreisgewinner, Eugene Wigner, ausgedrückt und hat einen sehr schönen Titel dafür gewählt, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. Also, die eigentlich irrationale Effektivität, Nützlichkeit der Mathematik. Und da sagt er unter anderem, die enorme Nützlichkeit der Mathematik grenzt an das Mysteriöse. Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Das Wunder der Angemessenheit der Sprache der Mathematik zur Formulierung physikalischer Gesetze ist ein wunderbares Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Was Wigner hier sagt und was für viele Mathematiker und Physiker sehr gut nachzuvollziehen ist, dass es möglich ist, diesen komplexen Kosmos, der uns umgibt, und zwar auf der Makroebene der Galaxien und auf der Mikroebene der Quanten in mathematischen Formeln darzustellen und mit Hilfe der Mathematik zu verstehen, ist wieder eine Tatsache, die sich eigentlich aus den Dingen selbst nicht erklärt. Dass es diese Sprache gibt, dass es möglich ist, diese komplexen Sachverhalte so darzustellen, ist wieder eigentlich, wie er schreibt, er spricht wieder von einem Wunder und ein wunderbares Geschenk, das wir weder verdienen noch verstehen. Und das sind Gedanken, die sich relativ wenig oft in den Spalten unserer Presse finden, weil sie relativ tiefschürfend sind, die aber bei genauerer Betrachtung einleuchtend sind und eben Fragen aufwerfen, die noch keine eindeutige Antwort mehr uns aufdrängen, aber die zumindest der Nachfrage wert sind. Ihr habt begonnen, dass ich gesagt habe, die Praxis der Wissenschaften ist ergebnisoffen, weltanschaulich. Ich habe jetzt im zweiten Punkt darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der wissenschaftlichen Forschung, also die Verständlichkeit des Universums, sehr wohl Fragen aufwirft, also nicht einfach trivial ist. Und jetzt möchte ich zu einigen Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung kommen. Auch hier könnte man bei den Naturwissenschaften sehr viele Themen aufgreifen. Man könnte in die Biologie, in die Chemie, in die Physik gehen und verschiedene Phänomene beschreiben. Ich möchte nur ein Phänomen herausgreifen, und zwar das Phänomen des kosmologischen Standardmodells, das besser bekannt ist als das Urknallmodell, das heute eben das Standardmodell in der Physik ist, wenn es um den Ursprung des von uns beobachteten Universums geht, in dem wir uns befinden. Und möchte auf eine Besonderheit dieses Modells hinweisen. Und diese Besonderheit, diese Eigenschaft wird von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ganz unterschiedlicher Couleur als solche erkannt. Also da gibt es atheistische, Agnostiker, verschiedene gläubige Wissenschaftler aller Art. Stimmen überein, die Daten sind so, dass es diese Besonderheit gibt. Wie diese Besonderheit zu erklären ist, da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Die Grundaussage ist, dass die aktuelle kosmologische Forschung deutlich macht, dass die Entstehung eines Universums, in dem sich Leben entfalten kann, unbegreiflich unwahrscheinlich ist. Also ein Universum, in dem es Leben überhaupt geben kann, ist, soweit wir das zurückverfolgen können und berechnen können, unbegreiflich unwahrscheinlich. Und das werde ich an ein, zwei Beispielen erläutern. Das Urknallmodell, also das ist kein wirkliches Foto des Urknalls, sondern eine symbolische Darstellung. Aber dieser Urknall, englisch Big Bang, diese Anfangssingularität hat vor ungefähr 14 Milliarden Jahren stattgefunden, ist der heutige Wissensstand. Und man kann sich das so vorstellen, also heute ist das Universum ungefähr in jede Richtung, die man schaut, sieht man ungefähr 14 Milliarden Lichtjahre. Und wenn man sich vorstellt, man könnte also das wie ein altes Videoband rückwärts laufen lassen, dann würde das sich immer noch ausdehnen im Universum, wieder zusammenrücken, 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 immer kleiner werden, bis es dann so groß wie ein Fußball ist und wie eine Orange und wie ein Golfball und dann schließlich kleiner wie das kleinste Elementarteilchen. Also einfach rückwärts gerechnet. Am Anfang war es wahnsinnig heiß in diesem Universum. Ich glaube, noch nach 300.000 Jahren war die Temperatur bei 4.000 Grad Kelvin. Also hoher Sonnenschutzfaktor wäre angezeigt gewesen. So ungefähr nach 1 Milliarde Jahre haben sich die ersten Galaxien zu bilden begonnen und die ersten Sterne. Und in diesen ersten Sternen sind dann auch viele Teile, also ganz zu Beginn, für die ersten Millionen Jahre, gab es nur ganz leichte Elemente, also Sauerstoff, Helium und Lithium. Und alle schwereren Elemente sind erst in diesem Modell entstanden durch die Kernschmelze innerhalb von Sternen und sind dann in einer Nova oder einer Supernova jeweils in die Weiten des Universums verteilt worden. Also insofern sagt uns dieses Urknallmodell, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Also die meisten Elemente, aus denen unser Körper besteht, sind innerhalb von Sternen unter sehr, sehr heißen Bedingungen geformt worden. Das ist so im Großen und Ganzen, also nicht im Großen und Ganzen, aber so überblicksmäßig mit einigen Details herausgegriffen, das Standardmodell der Kosmologie. Welche Fragen wirft das jetzt für den Gottesbezug auf? Es gibt, ist man draufgekommen, gewisse Rezepte, denen das Universum folgen muss, damit Leben entstehen kann. Dieser Herr hier ist Martin Lord Rees, der Astronomer Royal, die haben immer so schöne Titel, in Großbritannien, ist selber Atheist und schrieb ein Buch, das ich auch hier mitgebracht habe, Just Six Numbers. Und da greift er aus den Elementen eines möglichen Rezepts nur 6 Zahlen heraus, nämlich Naturkonstanten oder Anfangsbedingungen des Kosmos, die unterschiedlich gelagert sein könnten. Und das heißt, diese 6 Zahlen legen fest gewisse Grundkräfte, physikalische, die Größe und die Textur des Universums und die Eigenschaften des Raumes selbst. Er nimmt 6 heraus, es gäbe sicher über 20, die man herausnehmen könnte, und sagt, diese 6 Zahlen sind ein Rezept für ein Universum. Mehr noch, das Resultat hängt von ihrer Größe ab. Wenn eine von ihnen nicht fein abgestimmt wäre, würde es keine Sterne und kein Leben geben. Also ohne Sterne keine schweren Elemente, ohne schweren Elemente keine chemische Komplexität oder keine biologische Komplexität. Und diese Aussage, dass diese Zahlen fein aufeinander abgestimmt sein müssen, ist unstrittig. Also das ist in der Wissenschaft unstrittig. Man kann sich das so vorstellen, wie ein Radio, das man einstellen kann und eben, man kennt das, es gibt einen Bereich, wo so ein bisschen mit Rauschen hört man noch den Sprecher, wenn es aber zu niedrig oder zu hoch ist, hört man gar nichts. Nur wie genau muss diese Feinabstimmung sein? Das wirft eben dann die Fragen auf. Das ist ein Beispiel aus dem Buch von Rees selbst und dann noch von einem chemischen Physiker, der Christ ist im Gegensatz zu Rees, der Atheist ist, Big Bang, Big God. Und zwar geht es darum, das ist eigentlich relativ, ist auch für Naturwissenschaftliche jetzt nicht besonders Forschende nachzuvollziehen. Wir kennen das Gesetz der Schwerkraft, ja, wie Newton es beschrieben hat. Zwei Gegenstände, die Masse haben, ziehen einander an. Und wenn die Kraft, die sie auseinanderhält, schwächer ist als wie die Anziehungskraft der Schwerkraft, werden sie irgendwann aufeinander stoßen. Das ist ganz, ganz einfach. Zu Beginn, wie schon gesagt, war das Universum auf einem sehr, sehr engen Rahmen, kleiner wie ein Golfball, kleiner wie das kleinste Atom zusammen und trieb dann auseinander mit einer unheimlichen Wucht, mit einer Expansionskraft. Und das Verhältnis dessen, wie viel Masse es im Universum gibt, wie dicht das Universum ist und wie stark die auseinandertreibende Kraft ist, muss sehr stark aufeinander abgestimmt sein. Denn wenn das Universum zu langsam auseinandertreibt, übernimmt die Schwerkraft, Körper ziehen sich jetzt gegenseitig an und es kommt wieder zum Big Crunch. Also alles fällt wieder in sich zusammen. Andererseits, wenn es zu schnell auseinandertreibt, dann bildet sich keine Sterne, keine Galaxien, dann gibt es keine komplexe Chemie. Das heißt, wir hätten nur Wasserstoff, Helium und Lithium. Und das wäre nicht, also da könnte keine interessante chemische oder biologische Komplexität entstehen. Das Universum wäre homogen, ohne diese Inhomogenitäten, die wir Sterne oder Galaxien oder Planeten nennen. Dann sagt man, okay, gut, Glück gehabt, wir sind halt weder zu schnell auseinander gespeckt, noch zu langsam, wir haben es halt genau richtig erwischt. Wie wahrscheinlich ist das jetzt? Wie genau muss diese Abstimmung vorliegen? Lord Rees rechnet das zurück und sagt, eine Sekunde nach dem Urknall, da muss diese Abstimmung schon so genau sein, dass es ein Teil in 10 hoch 15 ist. 10 hoch 15 ist eine 1 mit 15 Nullen dahinter. Ja? 9 Nullen sind eine Milliarde, 6 Nullen sind eine Million. Also eine Million Milliarden. Also da stellen wir so die Milliarden auf, eine Million von ihnen, und dann greifen wir auf Zufall eine heraus. Und das muss genau die richtige sein. Also schon unvorstellbar, unwahrscheinlich, eine Million Milliarden ist die Chance, also eins in einer Million Milliarden, dass es eine Sekunde nach dem Urknall passt. Das ist, also so könnte man diese Zahl ausschreiben, die 15 Nullen. Wenn man jetzt versucht, das weiter zurückzurechnen, und je weiter man rückrechnet, desto weniger sicher sind die Details der Ergebnisse, aber man kann es versuchen, und eben Holder von der Universität Cambridge hat versucht, das zurückzurechnen, auf eine wahnsinnig frühe Zeit, nämlich 0,43001 Sekunden nach dem Universum, die sogenannte Planck-Zeit. Und er sagt, wenn man das so rückrechnen kann, dann wird die Wahrscheinlichkeit 1 in 10 hoch 60. Das ist also eine 1 mit 60 Nullen dahinter. Und das ist eine Zahl, die selbst für Mathematiker und Physiker unvorstellbar ist. Und da versucht man eben, das zu illustrieren. Und das möchte jetzt illustrieren, diese Wahrscheinlichkeit 1 in 10 hoch 60. Dazu die berühmte Frage, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ja, wir kennen das Lied. Wer weiß es, wie viele Sternlein stehen? Also ihr mal nachgeschaut, was die NASA so schätzt, die beschäftigen sich ja professionell damit. In unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es ungefähr 10 hoch 11 Sterne. Also 1 mit 11 Nullen dahinter. Dann schätzt man, könnte aber auch 5-mal so viel sein, also 5 mal 10 hoch 11. Also ungefähr so zwischen 1, zwischen 10 hoch 11 und 5 mal 10 hoch 11 schätzt man ungefähr Sterne, allein in unserer Galaxie der Milchstraße. Und dann sagen wir, wie viele Galaxien gibt es? Es gibt nochmal so viele Galaxien, wie es in unserer Milchstraße Sterne gibt. Ja, also ungefähr 10 hoch 11 Galaxien, könnte auch ungefähr 5 mal so viel sein. Das ist also jeweils der untere Wert. Wenn man die beiden dann, also es gibt im Schnitt, also es gibt ungefähr 10 hoch 11 Galaxien und man sagt, unsere Galaxie ist ungefähr so mittelgroß, dann sagen wir, die haben also im Schnitt 10 hoch 11 Sterne, daraus ergibt sich wie viele Sterne gesamt? 10 hoch 22 Sterne. Okay, jetzt ist eine 1 mit 22 Nullen. Und die Wahrscheinlichkeit war mit 1 in 10 hoch 60. Also das sind noch fast 40 Nullen mehr. Das heißt, wenn aus allen Sternen dieses Universums, das für uns sichtbar ist, beim ersten Versuch einen herausgreife, bin ich noch nicht irgendwo in der Nähe von einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 10 hoch 60. Das wäre eine Wahrscheinlichkeit von 1 in 10 hoch 22. Aber da sind noch 4 Zehnerpotenzen davon entfernt, bei 1 in 10 hoch 60 zu sein.
Was geschieht, wenn mit dieser Wahrscheinlichkeit 1 hoch 10 ist?
Die Wahrscheinlichkeit von 1 hoch 10 hoch 60 ist die, dass das Universum sich weder zu schnell noch zu langsam ausdehnt. Also wenn es über 1 hoch 10 hoch 60 drüber oder drunter ist, dann ist aus. Dann gibt es entweder keine Sterne oder es gibt wieder den Big Crunch. Also die Schneide dieses Messers ist unvorstellbar dünn. Bitte, ja?
Weil Sie sagten, dann ist aus. Aus ist dann, wenn das Modell, das vorausgesetzt wird, stimmt. Dann ist aus. Weil das basiert ja auf einer Modellvorstellung.
Ja, ja, aber
ja, genau. Wenn das Modell nicht stimmt, ist dann nicht aus.
Dann haben wir vorher nichts.
Vorsicht.
Ja, ja, also diese Betrachtungen setzen voraus, dass der wissenschaftliche Stand in Bezug auf das kosmologische Standardmodell korrekt ist.
Genau.
Das wird von führenden Physikern heute so vorausgesetzt. Da gibt es auch natürlich Feinheiten des Modells. Es gibt zum Beispiel die Inflationstheorie, die besagt, warum die versucht, gewisse Phänomene zu erklären, nämlich eine gewisse Homogenität im Universum. Und die sagt, es gab eben eine inflationäre Entwicklung ganz am Anfang, wo es sich noch schneller ausdehnte und dann aber sich wieder abkühlte, quasi einen Phasenübergang hatte. Und auch dieses ist wieder fein abgestimmt. Aber um zu zeigen, also was der wissenschaftliche Stand heute, wenn man den akzeptiert, und er wird an den führenden Universitäten dieser Welt akzeptiert, was das bedeutet für eine Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass es eben dazu kommt, dass es ein Universum gibt, in dem es Sterne gibt, in dem es Galaxien gibt, in dem es überhaupt Leben geben kann. Man kann es versuchen zu sagen, okay, wir haben es mit den Sternen versucht, aber wir können ja schauen, wie Sand am Meer. Ja? Wie viele Sandkörner gibt es? Gibt es mehr Sandkörner oder mehr Sterne? Ja? Ich versuche da ein bisschen im Internet zu recherchieren. Dazu sagt die NASA nichts. Aber ich habe folgende Schätzung gefunden. Also in einem Kubikzentimeter Sand gibt es ungefähr 8000 Sandkörnchen. Wenn man davon ausgeht, wie das jemand geschätzt hat, dass es ungefähr 700 mal 10 hoch 12 Kubikzentimeter Strand gibt, auf der Welt, das ist natürlich eine Schätzung, da kann man schon ein, zwei Potenzen drüber oder drunter liegen. Aber wenn man das so als Schätzung hernimmt, dann gibt es 5 mal 10 hoch 21 Sandkörner, also deutlich weniger als Sterne. Sterne haben wir gesagt, Untergrenze 10 hoch 22, Sandkörner 5 mal 10 hoch 21. Das heißt, alle Sandkörner dieser Welt, beim ersten Versuch ein einziges Sandkorn herauszubicken, ist noch um 4 Zehner Potenzen weniger wahrscheinlich als eine Wahrscheinlichkeit von 1 in 10 hoch 60. Also das soll nur illustrieren, was Leute wie Holder, wie Rees, wie andere führende Physiker, die alle an dieses Standardmodell der Kosmologie für richtig halten. Da gibt es ja viele Beobachtungen, die dafür sprechen, kosmische Hintergrundstrahlung, der beobachtete Doppler-Effekt und so weiter und so fort. Und die sagen, das ist wahnsinnig fein aufeinander abgestimmt. Holder gibt folgenden Vergleich. Er sagt, man stelle sich vor, jemand hat eine Münze und man versucht diese Münze mit einem Gewehrschuss zu treffen. Ja, wenn ich die jetzt hier halte, vielleicht in Tirol würde ich sagen, ist jemand bei den Schützen. Ich weiß nicht, ob es hier auch Schützen gibt, aber vielleicht traut sich jemand zu, ein Jäger. Okay, beim ersten Versuch, die trifft man. Ja. Wenn ich jetzt aber diese Uhr auf die Spitze des Stephansdom lege und von hier aus ein Schuss versucht wird, eher unwahrscheinlich. Sagen wir legen sie oben aufs Empire State Building in New York, noch unwahrscheinlicher. Wir geben die Uhr auf den Mond, noch unwahrscheinlicher. Wir gehen in die Nähe der Sonne, noch unwahrscheinlicher. Oder wir sagen, wir gehen in die Nachbargalaxie, wir legen die irgendwo auf einem Planeten im Andromeda-Nebel. Ein Schuss. Alles das kommt einer Wahrscheinlichkeit in 1 in 10 hoch 60 noch nicht nahe. Holder sagt, das wäre so, diese Münze am sichtbaren Ende der Galaxie, ungefähr 13 Milliarden Lichtjahre entfernt, hinzugeben und dann auf sie zu schießen und beim ersten Schuss zufällig zu treffen. Ja, natürlich, so ein Gewehr kann es nicht geben. Es würde ungefähr 26 Milliarden Lichtjahre dauern, bis wir wüssten, ob wir getroffen haben oder nicht, weil das Signal muss ja auch wieder zurückkommen, wenn es mit Lichtgeschwindigkeit geht. Also lässt sich experimentell nicht ausprobieren. Aber wieder ein Vergleich, also so unwahrscheinlich, allein die Schneide dieses einen Messers, die Expansionsrate des jungen Universums, wenn das zu hoch oder zu niedrig ist, dann ist aufgrund des Standardmodells der Schluss zu ziehen, es kann kein Leben geben in einem solchen Universum. Das wäre also ein Beispiel für das, was in der Physik beschrieben wird mit dem Prinzip der Feinabstimmung oder manchmal auch das anthropische Prinzip genannt, und da gibt es ungefähr 700 Seiten Oxford University Press, das war der Schlüsseltext dafür, eigentlich schon in den 80er Jahren erschienen. Das Phänomen selbst ist nicht strittig in der heutigen Astrophysik. Aber die Erklärung ist natürlich unterschiedlich möglich. Jetzt noch ein Beispiel dessen, selbst wenn wir sagen, okay, wir bekommen das hin, wir haben Glück, 1 in 10 hoch 60, es gibt dann Galaxien, es gibt dann Sterne und es kann zu dieser Kernschmelze kommen, wo die schwereren Elemente stattfinden. Dieser Herr, Sir Fred Hoyle, Übrigens ein großer Gegner des Standardmodells gewesen. Von ihm stammt der Begriff Big Bang. Und das war abfällig gemeint. So ein Blödsinn, ein großer Knall am Anfang. Ja. Und damit war er nicht allein. Das war am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr viele führende Wissenschaftler, denen ist es sehr widerstrebt, von einem Anfang zu sprechen, weil das könnte ja dann schon ein bisschen in die religiöse Richtung gehen. Da kann man immer fragen, warum fängt das an und wie fängt das an? Er war ein Proponent des sogenannten Steady State Universe Theorie, also das, ein ewiges Universum, das in einem gleichbleibenden Status ist. Er hat dann aber etwas herausgefunden, und zwar hat er beobachtet, okay, oder hat versucht auszurechnen, wie es geht, dass es eben schwerere Elemente gibt. Und vor allem für uns, für unser Leben, wie wir es kennen, ist Kohlenstoff unheimlich wichtig. Wir bestehen zu 60% aus Kohlenstoff. Kohlenstoff hat wahnsinnig günstige chemische Eigenschaften, kann sehr lange komplexe Moleküle binden, sich mit sehr vielen Verbindungen eingehen. Deswegen bestehen wir zu 60% aus Kohlenstoff. Also ohne Kohlenstoff kein Leben, zumindest nicht in der Art, wie wir es uns vorstellen können. Kein kohlenstoffbasiertes Leben. Wie kommt es nun zu Kohlenstoff? Bei Kohlenstoff braucht man im Kern 12 Teilchen. Ja. Und jetzt wäre es, kann man sagen, entweder es treffen sich 3 Helium, 3 mal 4 macht 12. Das ist aber so unwahrscheinlich, da müssten diese 3 immer gleichzeitig sich treffen, dass es zu dieser Reaktion kommt. Das heißt, haben Sie, das wurde schon vor Hoyle ausgerechnet, es muss über einen Zwischenschritt gehen, das Beryllium, wo also 2 Helium jeweils Kernzahl 4 sich zu einem Beryllium 8 zusammenfinden. Das Problem ist, dieses Beryllium ist sehr, sehr flüchtig. Und es müsste also zu diesem Beryllium dann noch ein Helium kommen, dass es zum Kohlenstoff kommt. Und was Hoyle hier gesagt hat, ist, dass dies, das ist nur ergiebig genug, wir kommen nur auf die Anzahl von Kohlenstoff, wie wir sie in unserem Universum beobachten, wenn diese Reaktion von Beryllium zu Kohlenstoff resonant abläuft. Resonant, man kann das so veranschaulichen, vielleicht, man wird es kennen, wenn bei einem Fenster ein Lastwagen vorbeifährt und die Schwingung dann resonant abläuft mit der Eigenschwingung des Fensters, dann wird es besonders laut und dann vibriert es und klappert es. Das heißt, also es gibt eine gewisse Resonanz, so ungefähr stark vereinfachend sollte das sein. Und da hat Hoyle gesagt, es muss hier eine Resonanz geben, damit das so abgeht. Und die muss ganz fein berechnet sein, irgendwo im Millivolt-Bereich hat er das vorhergesagt, dort muss es diese geben. Die wurde nie davor beobachtet. Und dann sind Leute ins Labor gegangen in Kalifornien, haben das getestet und haben genau diese Resonanz, wie die er vorhergesagt hat, auch gefunden. Und das ist nach ihm benannt, der Triple-Alpha-Prozess, weil diese Teilchen Alpha-Teilchen genannt werden, die Helium. 3 mal Alpha macht Kohlenstoff. Das heißt, und warum es diese Resonanz gibt und warum diese Resonanz nicht zu niedrig oder zu hoch ist, warum auch diese fein abgestimmt ist, erklärt sich wieder nicht aus anderen Beobachtungen oder Gegebenheiten. Und dann gibt es ein weiteres Problem, weil wenn man zu diesem Helium, zu diesem Kohlenstoff noch ein Helium dazu gibt, dann sind wir bei O16, bei Sauerstoff. Wenn diese Reaktion wieder resonant abläuft, dann verbrennt uns der ganze Kohlenstoff und wir haben nur mehr Sauerstoff. Und wir können erst wieder nicht genug Kohlenstoff haben. Und dann haben sie geschaut, gibt es da ein Resonanzlevel? Es gibt ein Resonanzlevel und es ist aber genau 1% zu hoch beim Sauerstoff, damit nicht der ganze Kohlenstoff zum Sauerstoff umgewandelt wird. Also wieder auf Messerschneide, wenn die Resonanz beim Sauerstoff 1% niedriger wäre, würde es wieder keinen Kohlenstoff geben, sondern das wäre alles in Sauerstoff umgewandelt worden. Also ein weiteres Phänomen, auf Messerschneide nicht nur, dass es ein Universum gibt mit Galaxien und Sternen, sondern dass auch in den Sternen dann die Kernschmelze so ablaufen kann, dass sowohl Kohlenstoff als auch Sauerstoff produziert werden kann, äußerst überzufällig, nebenbei Rückgriff auf das, was ich zuvor sagte, die Verständlichkeit des Universums. Also es ist schon erstaunlich, dass es einem, wenn man sagen, der Mensch ist ein reines Zufallsprodukt von unbeabsichtigten, rein physikalischen Kräften, dass es einem solchen reinen Zufallsprodukt gelingt, eine solche Resonanz zu postulieren, mathematisch auszurechnen und dann experimentell nachzuweisen. also die Verständlichkeit des Universums und die Effektivität der Mathematik, dass das möglich ist, zu sagen, da müsste es eigentlich auf diesem Millivolt-Level eine Resonanz geben, damit das geht, das auszurechnen und dann zu demonstrieren. Einstein würde sagen, das wundert mich. Von vornherein hätte ich das nicht so gesagt. Wigner würde sagen, dass Mathematik sich dafür so gut eignet, ist ein Geschenk, das wir weder verdienen noch verstehen. Was sagt Hoyle? Hoyle sagt, eine nüchterne Betrachtung der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt sich an der Physik und Biologie zu schaffen gemacht hat. Ja, sagt er, und er sagt, sein Atheismus wurde tief erschüttert. Ja, das heißt nicht, dass er ihn deswegen aufgegeben hat. Ja, wie gesagt, es spielen ja nicht nur wissenschaftliche Befunde dahin hinein, ob wir an einen Gott glauben oder nicht. Da gäbe es ein längeres Zitat dazu auf Englisch, wo dieses Zitat eben ein Teilzitat ist. Ein letztes Beispiel noch, bevor ich zum Abschluss komme. Selbst wenn man einmal in einem Universum ist, wo es eben Galaxien und Sterne gibt, wo es diese Elemente gibt, hat zum Beispiel Max Grath, der so ähnlich wie auch der schon zitierte Francis Collins, der in Amerika ist, Max Grath ist Ire, kam als Atheist nach Oxford, forschte dort molekulare Biologie und ist im Zuge seines Studiums zum christlichen Glauben gekommen. Hat promoviert als Molekularbiologe, hat dann auch promoviert in Theologie und ist heute Professor in Oxford für Religion and Science, also Religion und Naturwissenschaft. Ist auch ein Kollege von mir, ich kenne ihn persönlich, und er hat zu diesem Thema der Feinabstimmung des Universums ein Buch geschrieben, A Fine-Tuned Universe, wo er sagt, auf diese physikalischen Phänomene drauf kommt noch die Beobachtung, dass die Elemente, die dadurch entstehen, noch ganz gewisse Eigenschaften haben, die auch sehr günstig sind fürs Leben und ohne die Leben eigentlich für uns zumindest nicht vorstellbar ist. Und zum Beispiel spricht er über Kohlenstoff und dass eben Kohlenstoff die Möglichkeit hat, sich mit sich selbst zu verbinden und mit anderen Elementen und sehr komplexe Moleküle dadurch entstehen können, die unter Bedingungen auf der Erde stabil sind. Das ist etwas, das von vornherein nicht unbedingt zu erwarten wäre, dass wir halt so beobachten. Und dann sagt er auch, das Molekül Wasser, das für das Leben auf der Erde ja so wichtig ist, hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich dass Wasser im gefrorenen Zustand leichter ist als bei geringen Temperaturen, was bei vielen anderen Molekülen nicht der Fall ist. Und nur so ist es aber möglich, dass selbst wenn an der Oberfläche das Wasser gefriert, unter der Wasseroberfläche Leben weiter gedeihen kann und sich entwickeln kann. Also das wären wieder zwei Phänomene, wo McGrath sagt, als Naturwissenschaftler und Theologe, der zu diesen Themen forscht, die eine gewisse Feinabstimmung nahelegen. Eine allerletzte Zahl noch, weil die ist also überhaupt jenseits von Gut und Böse. Das ist von Roger Penrose, Mathematiker, Physiker der Universität Oxford. Und der sagt, es gibt ja Entropie, also Ordnung, die dann nach dem zweiten Gesetz der Thermodynamik immer abnimmt, wenn man ein geschlossenes System betrachtet. Und er sagt, damit unser Universum am Anfang genau die richtige Ordnung hat, muss jemand, der das Universum schafft, aus allen möglichen Universen eine Möglichkeit herauswählen, die so unwahrscheinlich ist, und da muss er schon eine eigene Notationsweise erfinden oder hernehmen, nämlich 10 hoch 10 hoch 123. 10 hoch 10 hoch 123. Das sagt er hierhin, das ist die Entropie, und dann sagt er darüber, this is an extraordinary figure. Ja, das ist eine außerordentliche Zahl. Und er illustriert das auch, um diese Zahl auszuschreiben mit Nullen, wenn wir auf jedes Proton und jedes Neutron in jedem Atom des sichtbaren Universums eine Null schreiben würden, könnten wir sie nicht ausschreiben. Jedes Proton, jedes Neutron im sichtbaren Universum, 14 Milliarden Lichter in alle Richtungen, könnten wir diese Zahl 10 hoch 10 hoch 123 nicht ausschreiben. Ja, das sagt er. Okay, dann nochmal zurück. Nur drei Zahlen, die ich erwähnt habe, 10 hoch 22, die Anzahl der Sterne, im sichtbaren Universum, 10 auf 60, die Wahrscheinlichkeit, dass zu Beginn des Universums sich nicht zu schnell oder zu langsam ausdehnt, also 1 in 10 auf 60, und 10 hoch 10 hoch 123, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entropie genau richtig stimmt am Anfang des Universums. So, was soll man jetzt mit diesen Zahlen, mit diesem Befund? Manche dieser Befunde sind zum Beispiel Penrose. Das ist vielleicht weniger gesichert als die Wahrscheinlichkeit von 10 hoch 60. Das haben vielleicht andere Erde. Vielleicht sollten wir die Wahrscheinlichkeit anders berechnen. Andere sind viel stärker gesichert, wie zum Beispiel das 10 hoch 60, wie zum Beispiel der Triple-Alpha-Prozess, den ich erwähnt habe. Also, wenn man hergeht und sagt, da gibt es diese Unwahrscheinlichkeiten, die sich hier alle miteinander addieren oder multiplizieren, damit man überhaupt ein Universum bekommt, ein Rezept für ein Universum. Man sieht, die Schneide des Messers, auf der unser Universum balanciert ist, ist ausgesprochen dünn. Was soll das jetzt bedeuten? Nun, das Erste wäre zu sagen, naja, eigentlich ist damit gar nichts bewiesen, weil, dass wir in einem Universum leben, in dem es uns also Leben geben kann und in dem es uns geben kann, das haben wir davor auch schon gewusst, sonst würde es uns ja nicht geben. Also diese ganzen schönen Sachen, es gibt uns, deswegen muss es ja genauso sein, dass es uns gibt. Das stimmt zwar, dieser Einwand, es muss uns natürlich, wir können nur in einem Universum existieren, in dem wir existieren können, sagt aber noch nichts über die Erklärung oder Begründung dessen aus. Ein Beispiel. Jemand wird zu Tode verurteilt. 50 Scharfschützen aus nächster Nähe erhalten den Schießbefehl. Er geht, es wird geschossen, die schießen alle dabei. Die wiederholen das noch 10, 20, 30 Mal. Jedes Mal trifft die verurteilte Person keine einzige Kugel. Damit sich die verurteilte Person darüber wundern kann, muss sie natürlich am Leben bleiben. Das stimmt. Das ist trivial. Was aber noch nicht erklärt, dass sie nicht rational gerechtfertigt ist, sich darüber zu wundern, dass 50 Scharfschützen bei dutzenden Versuchen kein einziges Mal ihr Ziel treffen. Das heißt, natürlich kann es uns nur geben in einem Universum, wo es uns geben kann, aber wenn wir drauf kommen, wie unglaublich unwahrscheinlich dieser Umstand ist, ist es für uns eigentlich schon rational zu fragen, warum ist das so? Warum sollte das so sein? Wenn man also sagt, diese Dinge wären zu erklären, Experimentum, die Möglichkeit der Forschung, Begreifbarkeit, die Effektivität der Mathematik, die Resultate der Forschung, Universum mit Sternen und Planeten, mit komplexen chemischen Elementen und mit biophilen Eigenschaften chemischer Elemente. Das wäre zu erklären. Dann kann man dazu Hypothesen aufstellen. Die erste Hypothese wäre, ja, ist halt zufällig Glück gehabt. Ja? Es war halt so. Wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten vor Augen malt, nur die Wahrscheinlichkeit von 1 in 10 hoch 60 oder 1 in 10 hoch 10 hoch 123 und diese alle miteinander summieren, kann das für den denkenden Menschen eigentlich keine befriedigende Antwort sein. Sondern da wollen wir mehr wissen. Und dann gibt es unter den Wissenschaftlern, Wissenschaftsphilosophen im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, damit wir diese Unwahrscheinlichkeit herunterbekommen, gehen wir vielleicht einfach davon aus, es gibt unzählig viele Kosmen. Wir wohnen halt in einem Universum, bei uns passt halt alles ganz genau, aber wenn es 10 hoch 60 Kosmen gibt oder 10 hoch 10 hoch 123 Kosmen gibt, oder wenn es alle denkbaren Kosmen auch tatsächlich gibt, dann ist es wieder wahrscheinlicher, dass es auch uns gibt. Und wenn es eben sogar alle möglichen Kosmen auch tatsächlich gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1, dass es uns gibt. Weil wir sind ja ein möglicher, denkbarer Kosmos. Und diese Theorie trägt den Namen der Viele-Welten-Theorie oder des Multiversums. Wobei man sagen muss, rein schon von der Theoriebildung her selbst, ist es so, dass wir mit diesen anderen Universen auch schon theoretisch nie in Kontakt treten können. Das heißt, experimentell nachgewiesen können die nie werden. Von dem her werden sie immer einen hypothetischen Status haben. Und jetzt kann man sagen, okay, ist das dann Wissenschaft, Physik oder ist das Metaphysik und Religion? Dass etwas postuliert wird, genauso wie man eben sagt, okay, unsere dummen Vorfahren, wie wir oft denken, haben gesagt, da blitzt es, da hat ein Gott mit einem Blitz geschossen. Sagen wir, ja, wir können zwar nicht sehen und beweisen, aber es muss halt unzählig viele andere Universen geben. Oder eben, die dritte Möglichkeit, die sich meines Erachtens gibt, ist die, dass man sagt, dahinter steht ein Plan, ein Design, ein Schöpfer, so wie es der Heul ausdrückt, ein Superintellekt, der das Weltall so eingerichtet hat, dass es Leben geben kann, ja, weil er Leben wollte. Diese Möglichkeiten gibt es. Was jetzt da für den einen oder den anderen am wahrscheinlichsten ist, hängt von vielen anderen Fragen ab. Ja, es kann andere, wenn es persönlich oder denkerisch oder aus anderen Wissenschaftszweigen Indikationen gibt, dass die Existenz eines Gottes, eines Schöpfers sehr wahrscheinlich ist, ist man vielleicht eher geneigt zu sagen, aha, das haben wir erwartet. Natürlich sehen wir Spuren des Schöpfers, weil wir glauben ja aus gutem Grund, dass es einen Schöpfer gibt. Wenn jemand aber felsenfest davon überzeugt ist, dass es einen Gott nicht geben kann oder geben darf, dann werden auch diese Zahlen letztlich nicht entscheidend sein, weil eben diese Überzeugungen auf viele Wege zustande kommen und weil ja auch das letztlich oft eine Herzensfrage ist. Als Christen wissen wir das, hat uns Jesus natürlich auch so gesagt, dass es letztlich auch vor allem darauf ankommt, wie unser Herz Gott gegenüber eingestellt ist. Ob wir dann mit den Daten der Offenbarung oder der Schöpfung so umgehen, dass wir in eine Beziehung mit diesem Gott kommen. Okay, ich glaube, das war von meiner Seite her genug Input, aber ich bin sehr gerne dazu bereit, jetzt Rückfragen, Kommentare oder Ähnliches aufzunehmen und dann können wir gleich dazu übergehen. Dankeschön.
Gut, wie gesagt, gerne nehme ich mir Fragen entgegen. Vielleicht eine kleine Sache zu meiner Einleitung. Im Schlusssatz hat er mehr oder weniger das bestätigt, was er in der Einleitung gesagt hat. Die Argumente sprechen dafür, ne, dass es einen Schöpfer gibt, am ersten, aber der sich entscheidet, es nicht zu tun, der, in der Bibel sagt nach, sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Aber das ist eine Entscheidung.
Ja, es ist eine Entscheidung. Natürlich, es ist eine Entscheidung, es ist komplex. Genau.
Okay, aber es gibt sicher andere Fragen. Bitte.
Mein Name ist Soda. Ich habe eine Verständnisfrage und eine andere Frage noch. Sie haben gemeint, man kann 14 Milliarden Jahre weit, Lichtjahre weit ins Universum blicken. Das verstehe ich, will ich ganz einfach verstehen. Wenn ich im Zentrum einer Kugel bin, dann kann ich in alle Richtungen 14 Milliarden Lichtjahre schauen. Was ist aber, wenn ich am Rande der Kugel bin? Eigentlich sind wir ja am Rande des Universums, denke ich mir, und das explodiert ist das Ganze. Wie hat man sich das vorzustellen? Zumindest 180 Grad dürfte ich nichts sehen. Und dann noch verschiedene Entfernungen sehen. Das ist die erste Frage. Eine banale Verständnisfrage. Sie werden das gleich aufklären können. Die zweite Frage ist, ein Vorredner von Ihnen hat einmal gemeint, wo nichts ist, kann nichts knallen. Also hat man auch hier eine Idee, was war vor dem Knallen und wie kann man sich das vorstellen?
Okay. Das beide sehr gute Fragen. Die erste Frage leuchtet mir auch ein, wie ich es mir vorstelle. Also das, wie kann man in alle Richtungen so schauen? Aber ich habe mich da belehren lassen, dass das vom Standardmodell her auch zu erwarten wäre, dass von jedem Punkt in jede Richtung, weil die alle sich voneinander wegbewegen mit dieser selben Geschwindigkeit, in alle Richtungen gleich viel zu sehen ist. Und von dem her gibt es keine Mitte und keinen Rand des Universums, sondern alle Teile des Universums treiben in derselben Geschwindigkeit voneinander weg. So habe ich mich belehren lassen, wobei es eine gute Frage, davon hängt jetzt im Speziellen für diese Argumentation auch nicht besonders viel ab, wie es ist, wenn wir in diese Richtungen schauen. Die zweite Frage ist, okay, wo nichts ist, kann auch nichts knallen. Physikalisch gesprochen ist die Frage nach dem davor von dem her ein ein gewisser Nonsens oder ein Non-Sequitur, weil das Raum-Zeit-Kontinuum mit dieser Anfangssingularität begonnen hat, also weil es auch Zeit davor nicht gibt, in diesem Sinn, wie wir es verstehen können, nach Einsteins Relativitätstheorie. Aber natürlich gilt trotzdem philosophisch, von nichts kommt nichts. Ja, das ist genau dasselbe, also was kann da knallen? Das heißt, es stellt sich philosophisch trotzdem die Frage, woher kommt dieser Knall? Als Christen natürlich ist für uns die Frage leicht und für andere an Gottgläubige liegt sie auch auf der Hand, dass man sagt, ja, am Anfang sprach Gott und in gewisser Weise ist dieser Urknall nichts anderes als dieses Schöpfungshandeln Gottes, dieser Spruch Gottes, der die Welt, den ganzen Kosmos damit in Existenz bringt. Aber philosophisch gesehen bleibt die Frage trotzdem, warum gibt es etwas und nichts nichts? Also und selbst das Multiversum kann das nicht erklären, weil dann muss man halt weiter zurückgehen und fragen, warum gibt es ein Multiversum und nicht nichts? Also diese Frage bleibt trotzdem, also ist eine sehr gute, tiefschürfende Frage.
Eine Frage? Mhm. Okay, eine Frage, und zwar, Sie haben immer erwähnt, diese Feinabstimmung, ja, das finde ich gut, ja. Warum gelingt es nur wenigen, ja, wirklich an den Gott zu glauben? Ja? Will Gott, dass wir ihn erkennen, ihm auch durch das Universum, auch möglich, ja. Aber warum sollen wir in Beziehung treten zu ihm? Das ist die Frage, ne? Sollen wir das bewundern, was er geschaffen hat für uns? Und die andere Frage ist, ja, wir sind aus Sternenstaub geschaffen, ja? Und wir kehren auch wieder zurück, ja, zu Staub. Aber was bleibt von uns, ja? Was ist die Seele, was ist der Geist? Das ist unsichtbar, es geht über in ein anderes Universum. Ja. Himmel, Hölle, was auch immer, diese Sinnfrage steht.
Ja, also das sind natürlich sehr viele Fragen, ja. die mich sehr freuen, über die ich natürlich auch sehr, sehr gerne nachdenke. Die erste Frage war, glaube ich, will Gott, dass wir ihn erkennen, warum gelingt es vielen nicht, an ihn zu glauben? Die Betrachtung der Schöpfung kann sehr wohl ein Weg zur Begegnung mit Gott werden und ist es für viele auch, entweder über die Naturwissenschaften, also ganz im spezifischen Sinn, aber noch viel weiter verbreitet, der Blick in den Sternenhimmel, der Blick aufs Meer, dieses Ergriffensein, diese Erfahrung von Transzendenz. Das hat auch der Philosoph Immanuel Kant, ja, der hat von diesem Sternenhimmel über sich gesprochen und das kennen viele Menschen auch. Als Christ sage ich natürlich, dazu kommt noch viel mehr, nämlich dass dieser Gott nicht in der Ferne blieb, weil dieser Designer, Schöpfer, Superintellekt bleibt ja relativ undefiniert. Man weiß, ja, sehr mächtig muss er sein und sehr klug muss er sein, viel mehr, und vielleicht an Schönheit hat er gefallen und an Ordnung, viel mehr kann man über diesen nicht sagen. Als Christ glaube ich natürlich, dass dieser Intellekt, dieser Logos auf Griechisch eben nicht Logos blieb, sondern dass Logos Fleisch geworden ist in Jesus Christus und dass dieser Gott, der alles geschaffen hat, auch unter uns gewandelt ist. Und da kommt jetzt für mich zum Beispiel eher die Geschichtswissenschaft zum Zug, um zu sagen, historisch betrachtet, was spricht dafür, dass dieser Wanderprediger in Palästina vor 2000 Jahren tatsächlich der leibhaftige Sohn Gottes war. Und meines Erachtens lässt sich da historisch viel mehr sagen, als vielleicht Menschen, die sich nie damit befasst haben, vermuten würden. Das wäre eher ein Thema für Ostern, unter anderem. Und darin steht natürlich für mich dann die Erkenntnis, dieser Gott hat das alles nicht nur so eingerichtet, dass es uns geben kann, sondern ist uns in Jesus auch nahegekommen. Und in Jesus zeigt uns dieser Gott sein Angesicht. Und das spricht dann natürlich auch dahin, was es bedeutet, diesen Gott zu kennen, diesem Gott nachzufolgen und das Vertrauen zu haben, dass so wie Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist, auch wir dieses Vertrauen haben können, dass er uns ewiges Leben schenkt, dass auch wir Hoffnung über den Tod hinaus haben, durch diese Beziehung mit dem Schöpfer in Jesus Christus. Also, aber das wäre eine ganze systematische Theologie und nicht ein Einzelvortrag, ja, aber in diese Richtung wären dann meine Gedanken.
Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man sich diese drei Hypothesen anschaut, dann gehört ja gewaltig viel Glaube auch zum Beispiel, um an dieses Multiversum zu glauben, also unendlich viele Universen. Wieso ist es dann so, dass so viele Menschen bereit sind, lieber an sowas zu glauben, als zum Beispiel an einen Schöpfer? Wenn das sozusagen so klar ersichtlich ist, dass das nichts mit Wissenschaft zu tun hat, zum Beispiel so eine Annahme des Multiversums. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube lieber an das, als an Gott.
Das ist die Krise. Ja, also kann man auf unterschiedliche Weise beantworten. Erstens einmal, in der allgemeinen Bevölkerung ist es ja kaum bekannt, dass es diese Wahrscheinlichkeiten gibt. Also das geht ja leider unter. Ja? In der Wissenschaft, wo diese Wahrscheinlichkeiten bekannt und auch in ihrer Tragweite erfasst werden, also ich merke das immer, wenn Naturwissenschaftler im Publikum sind und von 10 auf 60 die Rede ist, dann fällt ihnen wirklich das Ladel herunter, weil da eine Vorstellung besteht aus der Arbeit, wie selten solche Wahrscheinlichkeiten sind. Da kommt zum einen, ist da zu bedenken, dass es den sogenannten methodischen Naturalismus gibt, mit dem die Naturwissenschaft in ihrem Teilbereich auch gut zu fahren kommt. Das ist nichts anderes, als wie zu sagen, in meinem Labor erwarte ich mir keine Wunder. Das heißt, wenn der Professor Mascher seine Analysen durchführt, dann erwartet er nicht, dass das durch ein Wunder zu erklären ist, sondern dass es da andere Erklärungen gibt, warum der Befund so oder so ist. Und damit fahren wir eigentlich in der Wissenschaft recht gut. Das Problem ist, wenn dieser methodische Naturalismus, das heißt, dass ich im Labor jetzt nicht von einem Wunder ausgehe, sondern davon ausgehe, dass es irgendwie natürlich zu erklären ist, wenn ich diesen methodischen Atheismus verallgemeinere und dadurch ein absoluter Materialismus wird, das heißt, dass ich ausschließe, dass für jede Frage etwas Nichtmaterielles als Grund gelten könnte. Und diese Verallgemeinerung passiert schleichend bei vielen Wissenschaftlern. Das ist so im Duktus des Wissenschaftlers drin, dass eben etwas Geistliches oder etwas Wunder oder etwas, das sich nicht im engeren Sinne durch die bekannten Naturgesetze beschreiben und erklären lässt, als Erklärung einfach nicht gelten darf, weil es dann nicht mehr wissenschaftlich ist. Und man kann eben sagen, dieses Multiversum ist in gewisser Weise noch naturalistisch. Da muss ich kein Geistwesen annehmen. Von dem her ist es tendenziell für Leute, die den methodischen Naturalismus verallgemeinert haben, liegt es näher. Das war einerseits einfach beruflich, gibt sicher diese Prägung bei vielen Naturwissenschaftlern. Und andererseits gibt es natürlich auch das Phänomen, Jesus oder im Johannesevangelium steht es mal so, das Licht kam in die Welt, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Das heißt, da sagt er, da gab es auch das Problem, dass innerlich Menschen einfach auch nicht an Gott glauben wollen. Ein deutscher Autor hat es einmal so beschrieben, es ist kosmisch gesehen der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Ja, dass es da nicht einen Gott gibt, der einen hineinredet, sondern dass lieber die Bude sturmfrei ist. Also da gibt es natürlich auch solche Problematiken der Herzenshaltung über den methodischen Naturalismus hinaus. Das waren meine zwei Überlegungen zu dieser Frage, warum nicht mehr überzeugt werden.
Zu den drei Punkten, die Sie da stehen haben, Zufall, Multiversum, Design und so weiter, wenn man aus meiner Sicht wissenschaftlich vielleicht unter dem Vorzeichen Popper anginge, der hierzulande keine ganz unbekannte Größe ist, dann müsste man von der wissenschaftlichen Seite her ja alle drei gleich zerflettern. Das heißt, alle drei gleich hinterfragen und versuchen, sozusagen den Weg zu finden, sie zu widerlegen. Sowohl Zufall als auch Multiversum als auch das einer Schöpfer.
Ja, also so ich glaube, Sie sprechen darauf hin, dass auch die Falsifizierbarkeit von Hypothesen...
Die Falsifizierbarkeit muss in jedem Fall geprüft werden, wenn man es wissenschaftlich
anwendet. Ja. Also laut Popper ist eine wissenschaftliche These, Hypothese, dann besonders gut, wenn sie besonders leicht falsifizierbar ist.
Ja, nicht besonders leicht,
sondern ja, aber
sie dem erstmal stellt.
Ja, aber besser, je leichter sie falsifizierbar ist, desto stärker ist sie. Also wenn die Widerlegung besonders leicht wäre, ist sie eine besonders starke Theorie.
Und wenn die Überlegung, die Widerlegung theoretisch möglich ist, dann ist, hat sie auch noch den Status einer wissenschaftlichen Theorie. In diesen Fällen ist das alles eigentlich nicht möglich, weil man erstens das Multiversum ist schon per Definition dem Experiment nicht zugänglich. Als Hypothese für die Feinabstimmung lässt sich der Schöpfer auch nicht in ein Experiment hinein zwängen. Also es gibt kein Laboratorium, das sagen könnte, also bitte, jetzt möchten wir es unter Latorre-Bedingungen nochmal sehen, die Schöpfung des Universums. Und auch der Zufall, sondern hier gilt eben eher eine Abwägung. Von dem her ist es auch keine strikt wissenschaftliche Frage im Popperschen Sinn, weil eben keine dieser Hypothesen falsifizierbar ist, sondern es ist eine weltanschauliche Frage und schon auch eine Frage natürlich, die mit Wahrscheinlichkeiten zusammenhängt.
Wie definieren Sie Zufall?
Ja, Zufall, könnte man einfach sagen, ist stochastisch, also in dem Sinn, dass Dinge passieren, die nicht durch bereits bekannte Gesetzmäßigkeiten erklärt werden können. Das wäre eine neutrale Definition des
Zufalls. Aber für Zufall müssen die Voraussetzungen, dass es dennoch passieren kann, vorhanden sein. Sonst wäre es ein Wunder.
Ja,
also Gott, zufällig, also ich erkläre es mal von meinem Begriff so, wenn ich jetzt mit jemandem den gleichen Zug fahre, den ich kenne, aber nicht weiß, wann fährt er jetzt eigentlich nach Hause. Das kann sein, da fährt ein Zug vor mir nach Hause, ein Zug nach mir nach Hause. Und jetzt steige ich mit dem am gleichen Bahnsteig aus und stehe, sagen wir es mal, dreimal die Woche neben ihm, dann ist das für mich ein deutlicher Zufall, weil ich weiß, der fährt in die gleiche Richtung auf Arbeit und der fährt mit dem gleichen Zug. Nur weiß ich nicht, wann fährt er jeden Abend nach Hause, weil es um fünf, für halb sechs oder um sechs fährt. Hausnummer. Wenn der aber dann mit mir im gleichen, also wenn der woanders arbeiten würde und nicht mit dem gleichen Zug fahren müsste, sondern er käme mit dem Bus von ganz woanders her und er stiege dann zur gleichen Zeit mit mir am gleichen Bahnsteig aus, was, dann wäre es ein Wunder, ja? Weil das geht aus der Sicht nicht.
Ja, genau. Also,
Zufall heißt für mich, es muss schon die Möglichkeit sein, dass es geht. Denkbar.
Ja, genau. Wobei aber eben, dass es denkbar geht, ist ja erwiesen, weil wir in diesem Kosmos leben.
Wenn die Wahrscheinlichkeit größer ist als null, geht es denkbar. Immer.
Ja, eben. Und das sage ich. Und die Wahrscheinlichkeit ist selbst 1 über 10 hoch 123 ist größer als 0. Das heißt, nur inwiefern das eine befriedigende Erklärung ist, man kann auch sagen, es könnte auch jemand beim Pokerspielen jedes Mal einen Royal Flush haben. Ja, Flush haben, ja? Also die perfekte Hand, ja? Oder vier Assen, wie auch immer. Ja? Jedes Mal, das ist theoretisch möglich. Nur wenn ich mit jemandem Poker spiele und er hat bei 300 Spielern, die spielen, immer die perfekte Hand, bin ich nicht.
Dann hat er die anderen 10
oder
123 Milliarden Jahre, die er mit ihnen spielt, das nicht.
Ja, aber eben. Aber nicht. Das heißt, also immer weiter spielen, immer weiter einsetzen. Also es ist theoretisch möglich, nur ist es für mich, handle ich nicht unbedingt rational, wenn ich einfach die Schulter zucke und sage, naja, Glück gehabt, nicht? Habe ich Pech gehabt. Sondern es ist eher rational, dass ich sage, da wurden die Karten gezinkt. Dieser Schluss liegt näher. Er ist nicht jedenfalls richtig. Er könnte auch zufällig, sind wir halt in einem Universum, wo er hunderte Male die perfekten Karten hat. Es ist möglich, nur ist es nicht wahrscheinlich. Und als rationaler Mensch ist es für mich rational gegeben, nach alternativen Erklärungen zu suchen. Beweisen kann ich es nicht, ja, an dem allein.
Wobei man noch eins beachten muss dabei, nämlich das Modell der Wahrscheinlichkeitsannahme dahinter. Da gibt es ein nettes Buch von einem Börsenbroker, der Professor in Amerika ist, das heißt der Schwarze Schwan. Der legt dort drin deutlich, dass wir unsere ganze Finanzmathematik über die gaußsche Glockenkurve rechnen, obwohl das falsch ist, eigentlich. Er belegt dort drin auch, dass wenn man die gaußsche Glockenkurve ernst nehmen müsste, dürfte es nur ca. alle 64.000 Jahre eine Krise geben. Und bemerkt dazu, es kommt ein klein wenig öfter vor. Ja, also das kommt auch noch dazu. Welches Modell stülpe ich drüber?
Ja, natürlich.
Ich bin nicht nur Statistiker, um Gottes Willen. Ja, das war so ein Fach, was ich so passiert habe. Aber ein bisschen was ist hängen geblieben.
Ja, natürlich. Das sind wichtige und unberechtigte Fragen an alle diese Modelle. Bitte, ja.
Kann man da ganz groß zusammenfassen, sozusagen jetzt groß im Sinne von alle Wissenschaften zusammengefasst oder betrachtend, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, es gibt keine wertneutrale Wissenschaft. Weil wenn ich sozusagen immer auf den Grund gehe, ja, am Grund muss ich immer eine Wertung ablegen. Ne? Das führt ja auch dann zum Problem, dass man sagt, also künstliche Intelligenz, vielleicht spielt auch da so hinein, das ist die Limitation der künstlichen Intelligenz, weil es sozusagen keine Emotion gibt und Emotion ist auch Wertung. Ne? Mhm. Kann man das so sagen?
Also es gibt kein wertfreies Forschen, es gibt überhaupt kein wertfreies Menschsein, sondern jeder Mensch hat eine Weltanschauung und ein Weltbild. Jeder Mensch nimmt gewisse Grundvoraussetzungen an, ohne sie letztendlich beweisen zu können, und teilweise ändern sich auch Weltbilder. Und das gilt natürlich für jeden Mensch, der Wissenschaft betreibt, genauso wie für jeden Menschen, der in der Politik tätig ist oder eine Familie gründet. Von dem her absolut, also meine Meinung auch, dass das auch natürlich für alle Wissenschaftszweige gilt. Es gibt immer eine Gerichtetheit und Prämissen, die notwendig sind, dass wir überhaupt einmal das erste Wort sagen können, bevor wir forschen. Ja. Genau, sehe ich auch so.
Ich hätte noch eine Frage, weil einige Fragen jetzt aufgetaucht sind und immer wieder mit Wissenschaft in Verbindung gebracht worden sind. Die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht Fragen, die Wissenschaft nicht wirklich beantworten kann? Oder sagen wir so, wo, wenn die Wissenschaft sie beantwortet, sie nicht wissenschaftlich beantwortet?
Ja, genau hier, da sind wir durch die Frage auf Popper mit der Falsifizierbarkeit schon gekommen. Letztlich ist keine dieser Antworten im eng definierten Sinne wissenschaftlich, ja, weil zum Beispiel eben hier die Falsifizierbarkeit bei Definitionen nicht gegeben ist. Wissenschaft ist wahnsinnig gut, wahnsinnig schön, wahnsinnig wichtig und eben auch erstaunlich, dass sie möglich ist, wenn sie sich diesen Fragen zuwendet, für die sie geschaffen wurde. Aber wenn die Wissenschaft zum Beispiel eben versucht, zum Beispiel die Frage, wie soll das menschliche Leben enden, wann beginnt das menschliche Leben, ist letztlich keine wissenschaftliche Frage. Es gibt zwar biologische, chemische Zugänge, aber letztlich ist es eine Frage, die tiefer greift. Oder eben auch die Frage, warum gibt es etwas und nichts nichts, ist letztlich nicht eine Frage, die sich wissenschaftlich erklären lässt. Also es gibt für die Wissenschaft gewisse Grenzen. Innerhalb ihrer Grenzen ist sie wahnsinnig spannend und schön und wichtig und gut, wenn sie diese Grenzen übersteigt und versucht, mit ihren Methoden Fragen zu lösen, für die diese Methoden nicht geschaffen sind, dann gibt es einen Nonsens meistens von der Art und Weise.
Dankeschön. Falls es noch persönliche Fragen gibt, sie sind noch eine Weile da. Ansonsten bedanke ich mich herzlich für den Vortrag.
Mir bleiben noch ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Wir haben diesen Vortrag